Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
It was my best ever. Darüber müssen wir sprechen, was sein best ever Win war, nämlich John Higgins gewinnt die Tour Championship. Die 92er sind einfach nicht klein zu kriegen auf der Main Tour. Darüber müssen wir sprechen, über ein wahnsinnig grandioses Finale gegen Mark Selby, über ein dann doch irgendwie recht gutes Turnier, was sehr merkwürdige Parallelen zur WM 2017 hervorgebracht hat. Und apropos WM, auch über die müssen wir sprechen, denn heute beginnt sie, die Weltmeisterschaftsqualifikation, vielleicht das beste Nicht-Turnier, über das wir hier sprechen können, bei Total Clearance. Und damit genug der Vorrede. Guten Morgen, Kati.
Guten Morgen, Christian. Du, ich wollte das jetzt so anfangen mit einer Verneigung, diesen Podcast vor John Higgins, aber jetzt muss ich dazwischen noch schieben, eine Verneigung vor deiner Imitation eines schottischen Akzents. Respekt dafür, das hätte ich mich jetzt nie getraut. Also großen Applaus an Christian dafür und noch größeren Applaus trotzdem vielleicht an John Higgins, den gönnen wir ihm. Eine große Verneigung, anders kann man es nicht sagen, was der da gestern gemacht hat. Unfassbar. Er hat wirklich dieses Match noch geholt gegen den diese Woche unbesiegbaren Mark Selby, der vor diesem Match, weiß nicht, minus 2 Frames abgegeben hatte in der gesamten Woche. Und John Higgins hat sich dem entgegengestellt. Einfach, also, ich weiß gar nicht, wie man sowas macht, aber John Higgins hat's gemacht. Es war ein wirklich fantastischer Sieg. Du hast gesagt, wir kriegen die 92er nicht klein. Also ich hatte fast das Gefühl, die waren klein. Ne? Also jetzt in der jüngeren Vergangenheit schon so ein bisschen, oder? Ich meine, der eine spielt irgendwie gar nicht oder kann nicht spielen. Der andere hat große Probleme mit den Augen. John Higgins hatte ja wirklich lange geschwächelt. War ja der, den man quasi als erstes abgeschrieben hatte von den dreien. Also nicht wirklich, aber so ansatzweise. Und deswegen, finde ich, ist das nochmal deutlich schwerwiegender, dass er jetzt sich diesen Titel gegen diesen Mark Selby geholt hat. Riesenrespekt vor ihm, aber auch vor Mark Selby, der für mich trotzdem einfach die Leistung der Woche gezeigt hat, auch wenn es dann gegen John Higgins gestern nicht gereicht hat.
Es war eigentlich die Leistung der Woche, ne? Es war alles vorbereitet für ein Mark Selby Special in dieser Woche. 10-6 gegen CJ Hui, 10-1 gegen Neil Robertson, 10-2 im Halbfinale gegen Ding Junhui. Alle Gegner quasi komplett an die Wand gespielt, sich von Match zu Match gefühlt nochmal irgendwie gesteigert. Ja, und dann kam John Higgins, der sein Halbfinale ja ein bisschen mehr kämpferisch gewinnen musste, 10-7 gegen Barry Hawkins gewonnen. Da kam John Higgins und dominierte die erste Session zu Beginn nach Belieben, wenn man so wollte. Und das, obwohl Mark Selby nicht viel falsch gemacht hat zu Beginn, aber es war einfach unbestechlich, was John Higgins da gespielt hat. Und das Kuriose war, das habe ich ein paar Mal gelesen gestern, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, denn auch das Draw so ab dem Halbfinale entsprach dem der Weltmeisterschaft 2017, dann auch so ein bisschen die Ergebnisse und dann auch der Verlauf des Finals so zum Anfang ein bisschen. Also es war schon kurios, wie viele Parallelen man da tatsächlich zu einem Turnier von vor 8 Jahren hat finden können, wenn man dann gewollt hat.
Ja, man konnte auch Parallelen finden zu einem Turnier von vor 2 Wochen. Ne? Das zieht sich ja so ein bisschen durch die gesamte Woche jetzt, der Tour Championship, dass wir das Gefühl haben, wir hatten das alles schon mal gesehen, aber das soll dem Finale nichts nehmen, denn das war eins der packendsten Finals dieser Saison, würde ich wirklich sagen. Das war herausragend. Ja. Also bei allem Meckern über die Tour Championship. Wir hatten die 135 von Mark Selby im zweiten Frame und dann John Higgins, der, wie du gesagt hast, komplett die Kontrolle übernommen hat, dann auch nochmal 2 Century Breaks gespielt hat. Und überhaupt dann Mark Selby wieder mit den Breaks. Also das war jetzt gar nicht so unbedingt das. Also das war flüssig, ne? Das war jetzt nicht so, dass die beiden sich da vergraben haben in riesigen Safety-Duellen. Die gab's auch, aber die waren hochklassig, die waren sehenswert. Also das Finale war von Frame 1 bis zum letzten Frame absolut sehenswert. Und dann kam halt diese Mark Selby-Phase, ne? Wo der plötzlich x Frames hintereinander gewonnen hat. Und wie schön! Und mit was für tollen Breaks. Und dann wäre es ja einmal sogar, wäre die 146 möglich gewesen im 13. Frame. Na Christian, da hat der John Higgins mit seiner 144 High Break da schon so ein bisschen gezittert, weil auf der einen Seite sah es zu dem Zeitpunkt für ihn im Finale wirklich nicht gut aus. Der hatte da, wie gesagt, also wie viele Frames war es denn? Der hatte 7 Frames lang eigentlich kaum genug Punkte für einen Frame-Gewinn gesammelt insgesamt, ne? Weil Mark Selby ihm die Century Breaks und überhaupt um die Ohren gehauen hat. Und dann sah er auch noch sein schönes High Break dann schwinden, aber Mark Selby konnte es nicht durchziehen. Ja, es war dann schwer mit Gelb und allem. Es hat da nicht sollen sein irgendwie. Aber das, also, dass dann nach diesem fantastischen Break, was auch wieder so ein von Anfang an konstruiertes Break von Mark Selby war, wo er sich so komplett durch den Frame gearbeitet hat und alles hat auf den Millimeter gepasst. Na, und es war so schön anzuschauen, dass er danach eigentlich nicht mehr am Spiel teilnehmen würde. Das hat sich nicht vorhersehen lassen, oder?
Nee, nicht so wirklich. Ich fand das auch sehr merkwürdig. Er hat ja wirklich ein grandioses Comeback hingelegt, hat er John Higgins dann im Prinzip kaum noch an den Tisch gelassen. John Higgins musste sich die wenige Tischzeit, die er hatte, wirklich hart erkämpfen und nutzte das dann nicht mehr ganz so gut aus. 8-5 führte Mark Selby dann und das, obwohl er ja 1-5 hinten lag. Und das war schon kurios. Und trotzdem war das dann im Prinzip das letzte Nennenswerte, was wir von Mark Selby gesehen haben. John Higgins zum einen, dann wurde irgendwie aus dem Nichts wieder richtig krass stark, und zwar im Sinne von, dass der wieder alles gelocht hat. Seine spezifischen Doubles, die niemand so genial kann wie John Higgins, wahnsinns gute Safeties gespielt, hier und da dann auch mal ein bisschen Glück gehabt, aber es kamen dann die Breaks hintereinander weg und vor allem auch im taktischen Bereich war auf einmal wieder der bessere Spieler. Und Mark Selby, ich fand das schon kurios, also nicht nur, dass er dann die Einsteiger, die wenigen, die er dann bekommen hat, teilweise relativ deutlich verschossen hat, es war dann auch safety-technisch irgendwie sehr merkwürdig. Also der 16. Frame, das wäre eigentlich nochmal so ein Frame gewesen, den hätte Mark Selby eigentlich gewinnen müssen. Aber dann macht er zum Ende des Matches da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo er dann zweimal die Rote dann tatsächlich hintereinander weg verfehlt hat, sich dann ja selber noch gesnookert hat, Freeball für John Higgins, zu dem Zeitpunkt, also das sind eigentlich so gemachte Momente für so eine geniale Mark Selby-Geschichte nochmal, und auch da war er dann irgendwie nicht mehr so präsent, also schon komisches Ende für Mark Selby in diesem Match.
Ja, der war wirklich von der Rolle. Wirklich seltsam. Und John Higgins war alles andere als von der Rolle. Was man ja auch nicht mehr als garantiert ansehen muss. Ich meine, wo hatte John Higgins immer die Probleme, ne? Wenn es dann lang wurde, das Match, wenn es dann in die entscheidenden Sessions reinging am Schluss, ne? Den Sack zumachen und so. Und dann hat er so einen Rückstand und hat eigentlich sich wenig vorzuwerfen und kommt dann aber so zurück. Und Mark Selby, der diesen Vorsprung sich da erarbeitet hatte, hart erarbeitet hatte nach seinem Rückstand. Und ja, und dann ging gar nichts mehr, und zwar deutlich nicht. Das war sehr uncharakteristisch. Wir können das jetzt auch nicht groß erklären. Ich hoffe, dass er das auch einfach streichen kann für sich, ne? Dass er sagen kann, also keine Ahnung, was da los war, aber die Woche war eigentlich doch gar nicht so schlecht. Na, also das wollen wir jetzt wirklich mal hoffen, dass er das in die WM mit reinnimmt. Aber ja, also wie gesagt, John Higgins, das war unfassbar. Und wie beendet er das Match natürlich, Christian, mit dem Century Break, mit der 132, extra für uns, extra für die Fans. Ja, und ja, Mark Selby, wie gesagt, der war gar nicht mehr in der Arena eigentlich. Ja, ich meine, hoffentlich war der einfach schon in der geistigen Vorbereitung auf die WM, und vielleicht wollte er sich auch den Druck rausnehmen, weil man hat jetzt in den letzten Tagen schon immer öfter gehört, ne, wer soll eigentlich diesen Mark Selby schlagen bei der WM? Jetzt hat ja John Higgins gezeigt, dass man den auch schlagen kann, selbst wenn er so spielt. Und das nimmt hoffentlich so ein bisschen den Druck raus, weil das, was ich mir für Mark Selby bei der WM ja wirklich am meisten wünsche, ist, dass er das anders als letztes Jahr wirklich genießen kann.
Und das kann er jetzt vielleicht auch als einer der Favoriten, ne? Denn zumindest steht da der Fluch nicht im Raum, das letzte Turnier vor der WM gewonnen zu haben und dann nicht die Weltmeisterschaft. Das gebührt dann John Higgins jetzt so ein bisschen. Der jetzt übrigens wieder, und das ist eigentlich auch ein bisschen unfassbar, schon wieder die Nummer 3 in der Weltrangliste ist, ne? Das ist grandios. Da noch nach vorne gespielt und der, also ich weiß nicht, war der nicht zu Beginn der Saison oder zumindest im ersten Saisondrittel mal kurz aus den Top 16 raus?
Ja, der war ja mal für eine Woche rausgeflogen, so gefühlt, ne? Die, wirklich nicht lange. Als so zum ersten Mal seit, ja, wir denken können. Wirklich. Und jetzt ist er wieder ganz, 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 ganz vorne dabei. Das ist einfach eine Legende des Sports. Und ich meine, wie sehr muss sich Ronnie O'Sullivan ärgern? Ja? Also hoffentlich nicht zu sehr, weil ich meine, hinter dem Ganzen stehen ja gesundheitliche Probleme und wir wünschen ihm weiterhin alles Gute und gute Besserung und dass er bei der WM spielen kann. Aber ein Teil in Ronnie O'Sullivan wird sich doch ärgern, dass der John Higgins da jetzt mitgespielt hat bei der Tour Championship und dass der so abliefern kann. Aber ich glaube, ein noch größerer Teil wird sich freuen, weil die beiden haben ja natürlich eine Rivalität am Laufen gehabt, aber auch immer den größtmöglichen Respekt voreinander. Und ja, vielleicht inspiriert ihn das ja auch zu sagen, wow, okay, der John hat das jetzt nochmal durchgezogen. Ja, also wie gesagt, gute Besserung und John Higgins, meine Güte, ne, bei der WM jetzt. Also das wird auch nochmal richtig spannend.
Das wird's. Max Selby und John Higgins haben damit jetzt auch nochmal die Viertel und damit auch die Hälften getauscht bei der Weltmeisterschaft. Max Selby jetzt im Ronnie O'Sullivan Viertel für die WM. Also vielleicht noch ein Grund mehr für Ronnie O'Sullivan zu sagen, naja, gucken wir mal dieses Jahr. Wir schauen. Aber das ist noch gar nicht das Thema, denn erstmal steht sie ja heute an, die WM-Qualifikation. Wahnsinn. Es ist eigentlich das Turnier vor dem Turnier, auf das sich, glaube ich, unfassbar viele Leute dann auch einfach freuen, weil es so viele Geschichten birgt. Wir haben jedes Jahr das Drama ums Tour Survival, um die WM-Qualifikation an sich. Welche 16 Spieler schaffen es? Best of 19, von vorne weg bis hinten. Wer sich komplett durchspielen möchte, von der ersten bis zur letzten Runde, muss dann vier harte Matches gewinnen. Die Top 32 Leute, also die 32 Spieler, die nicht in den Top 16 sind, die werden erst in der dritten Runde einsteigen, davor in der zweiten Runde die nächsten 32 und dann die 64 Akteure, die in der Weltrangliste ganz hinten sind, beziehungsweise die Wildcards bekommen haben, darunter ja die auch erfolgreich waren auf der Amateurtour, unter anderem Florian Nüssli, über den sprechen wir auch gleich. Die steigen in der ersten Runde ein. Ja, so viel kurz dazu. Kati, die WM-Qualifikation ist eigentlich ein Turnier für sich, über das man einfach unfassbar gerne spricht, weil es so unfassbar viele Geschichten bietet.
Oh ja, wir haben wieder die Judgment Days natürlich ganz am Schluss, wenn es wirklich um die Crucible-Plätze geht. Auch da wurde schon angekündigt, wir dürfen das wieder gucken, ne, live und in Farbe und gratis, mit dieser Konferenzschaltung, von der ich jedes Jahr sage, wir bräuchten die bei mehr Turnieren in den frühen Runden und nie bekommen wir sie. aber da können wir sie jetzt 2 Tage einfach genießen bei den Judgment Days. Das wird herrlich, aber es geht eigentlich schon in der ersten Runde los. Wir haben dann wieder, na, das Tour Survival. Wir haben die Kandidaten, die es eigentlich ins Crucible schaffen müssten. Wir haben Leute, die so einen Sieg bräuchten, um das ganz sicher zu machen. Und dann geht das große Zittern los, wer sich vielleicht doch noch durchspielen kann. Also, das sind ganz, ganz viele Geschichten und da hat man wirklich das Gefühl, jeder Spieler, jede Spielerin schreibt so ihre eigene, seine eigene Geschichte. Dana, jeder arbeitet an was. Sei es eine Ranglistenpositionsverbesserung, sei es der große Crucible-Traum, sei es sich zu beweisen, dass man nach Jahren, in denen man sich einfach irgendwie nicht qualifiziert hat, es endlich mal wieder zurückschafft. Jeder und jede hat da so ein Projekt bei dieser WM-Quali und das ist ein hartes Projekt, weil über so lange Distanzen gespielt wird, direkt von Anfang an. Und das ist auch für uns Fans manchmal hart, weil bei aller Euphorie und bei allem Spaß nicht jedes der Erstrunden-Matches wird enorm sehenswert sein.
Ja, das kann man auch auf jeden Fall sagen. Und es, wie gesagt, dadurch, dass Best of 19 ist von vorne bis hinten, könnte da manches dann auch länger dauern, als man denkt. Aber du hast gesagt, es ist so unfassbar knapp. Und wenn man sich dann auch mal die Saison-End-Rankings anguckt, ist es wirklich, dieser Kampf um den Platz 64 könnte unglaublich interessant werden, wenn ich das sehe, dass da ein Ishpreet Singh Chadha auf der 64 gerade 200 Pfund Vorsprung auf Stan Moody hat. Also dann wird es da wieder viel Verschiebung und viel Rechnerei auch im Hinblick auf die Einjahresrangliste geben. Aber es sind auch ein paar Spieler dabei, die man eventuell, wo man sich eventuell mal gucken, verabschieden muss, ne? Wenn ich mir anschaue, wer da außerhalb der Top 64 ist, Marco Fu, Anthony Hamilton, Joe Perry. Eieiei. Also da sind schon ein paar größere Dinger im Geschäft heute, auch dieses Jahr.
Natürlich. Und einige haben ja auch schon angedeutet, dass das dann vielleicht auch wirklich das Ende ist, wenn es nicht klappen sollte, weil die sich Q-School nicht antun würden, was ich auch absolut verstehen kann. Ne? Und also irgendwann muss man es dann auch mal gut sein lassen. Ne? Aber deswegen, noch ist nicht aller Tage Abend. Jetzt nochmal die große Chance. Jetzt darf man nochmal träumen. Und da wird sich natürlich auch ordentlich vorbereitet. Also, was ja auch immer eine Geschichte bei der Weltmeisterschaft ist, ist die Frage, ob das das Jahr von Jimmy White ist. Ne? Und der ist in die Vorbereitung gegangen, Christian. Der hat sich ein Sauerstoffzelt aufgebaut. Ne? Der arbeitet mit Peter Ebdon. Was will man mehr? Also, das ist jetzt auch das. Wir sind alle schon aufgeregt. Wird das das Jahr von Jimmy White? Auch der schon früh in der Quali dabei, weil er völlig überraschend jetzt nicht zu den Top 32 gehört. Ja, das also auch so eine immerwährende Geschichte zusammen mit dem Tour Survival. Ja, dann wie schlagen sich die Wildcards? Ne? Haben wir eine Wildcard im Crucible? Hei, also da ist wieder jetzt alles möglich. Der Draw liegt vor uns, es ist alles drin und wir können uns da jetzt durcharbeiten.
Wir können uns da durcharbeiten und ich glaube, es ist nicht das Jahr von Jimmy White, es ist das Jahr von Jack Lisowski. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Wir kommen dann einfach und wir haben uns gedacht, wir gehen einfach alle 16. kurz durch und nehmen quasi unsere Crucible 16, was ja so ein bisschen so schöne Online-Tradition in Social Media geworden ist, nehmen wir einfach tatsächlich hier im Podcast direkt auf und dann, ja, gehen wir mal ins erste 16. und da haben wir ja im Prinzip immer den absoluten Top-Favoriten, nämlich die Nummer 17 in der Weltrangliste, die diesmal an Gary Wilson gegangen ist. Aber so sichere Qualifikationen hat er nicht, ne? Wenn ich schaue, Daniel Wells ist da mit bei und auch ein Dominic Dale, der ganz gerne mal so bei der WM-Quali dann auch mal gut spielt. Also einfach wird's nicht.
Einfach wird es wirklich nicht für den Gary Wilson. Gleichzeitig muss man sagen, es hätte auch noch schlimmer kommen können. Ne? Trotzdem, nachdem für mich Gary Wilson seine Karriere vor Jahren beendet hat, tippe ich jetzt einfach mal auf Daniel Wells, weil den will ich im Crucible sehen und zwar schon seit Jahren und zwar eigentlich jedes Jahr. Und jetzt komm, also Daniel Wells, jetzt mein Tipp.
Ja, super, den wollte ich nämlich auch nehmen und ja, dann sind wir uns gleich beim ersten schon mal einig. Dann kann es ja eigentlich nicht mehr schief gehen für Daniel Wells. Glückwunsch also dazu schon mal. Ja, wird interessant. Wir schauen ins nächste 16. und da sind enorm viele große Namen dabei, finde ich. Und vor allem richtig viele, die Qualifikation fürs Crucible auch absolut verdient haben. Ishpreet Singh Chadha, Juyu Long, Joe Perry, Yuan Zijun und dann sind wir noch nicht mal bei den sehr guten und auch richtig guten Namen, die wir noch mit dabei haben. Mateusz Baranowski, Dylan Emery. Also, das ist ein richtig gefährliches 16.
Das ist ein super gefährliches 16. Ich meine, Huan Zijun fände ich cool. Zhu Yulong, glaube ich, vergeigt es wieder. Weil, was?
Ja, es ist
Über
schwierige
den kann man
Saison,
sich
ja.
ja nur aufregen. Also komm. Nee, also ich meine, wie wenig kann man denn aus seinem Talent machen? Also ganz ehrlich, das wird doch langsam langweilig. Nee, also da ist nichts mehr zu erwarten. Deswegen, also ich tippe schon drauf, dass hier Joe Perry oder Kwon Si-jun sich durchsetzen werden am Schluss. Ich träume jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Joe Perry.
Okay.
Nee, dann nehme ich den Juan C. Jude, das ist in Ordnung, Christian. Dann darfst du. Ja, ich nehme für Spanien. Für Spanien Juan C. Jude, ist in
Nein,
Ordnung.
Nein, alles, alles gut.
Nein, nimm doch den Joe Perry, Christian.
Nein, ich hatte jetzt wirklich, weil ich meine, Joe Perry, ich bin eigentlich nicht der größte Joe Perry-Fan, muss ich sagen.
Ich auch nicht.
Aber so ein Karriereende ist natürlich auch immer so ein bisschen. Na, da wäre schon cool, wenn man nochmal so ins Crucible reingeht. Wobei das ja wieder bedeutet, dass er seine Karriere nicht beendet, weil. Crucible-Qualifikation automatisch, egal wo du in der Weltrangliste bist, heißt, du bist auch weiter auf der Tour dabei. Also, nee, ich nehme den Juan C. Jude. So, mein Spanier, meiner.
Nee. Also, komm, Christian, so können wir jetzt nicht anfangen. Okay, also wir mischen Joe Perry und Juan C. Jude und wir sagen Ju Long. Ne, ohne uns.
Aber Daumen, glaube ich, können wir sagen, sind eher gedrückt für Spritzing Chada, ne, von Total Clearance hier.
Ach, unser absoluter Lieblingsinder, also wirklich, komm, also super Typ, was der uns für Freude gemacht hat im Tempodrom, klar. Also ich würde mich auch freuen, wenn der zum Judgment Day vordringt und den Ju Long schlägt.
Ja, das stimmt. Wir werden's sehen. Das nächste 16. da haben wir Jack Lisowski drin, aber ich habe das Gefühl, wir werden schon wieder beide auf den gleichen Spieler sitzen, der mit auch dabei ist. Aber auch hier durchaus gefährliche Namen und wir haben so ein bisschen, ich glaube, Ren Evans gegen Anthony Kowalski, da müsste dann auch mal so ein Sieg rausspringen jetzt so in der WM-Quali, sage ich jetzt einfach mal ganz frech.
Ja, Ren Evans steht bei mir wirklich auf der Liste, wo ich sagen würde, hey, vielleicht ist Zeit für ein Karriereende. Deswegen würde ich sie auch gönnen, dass sie wirklich möglichst weit kommt hier bei der WM-Quali. Aber natürlich, ich meine, du hast das Jahr von Jack Lisowski aufgerufen und ich meine, Zach Jurity, auf den will ich auch ein bisschen tippen.
Oh ja, auch.
Also ich meine, der war nicht schlecht unterwegs, ne? Den haben wir schon, mit denen haben wir gesprochen diese Saison. Und zwar nicht, weil er so schlecht war. Also da hätte ich richtig Bock drauf. Ich glaube, am Schluss über die lange Distanz packt es an der Jack Lisowski doch. Also ich tippe Jack Lisowski.
Ja, stimmt. Jack Jurity war im Finale, ne? Ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung mehr, welches Turnier, irgendein Turnier. Aber er stand im Finale. Ich nehme Ricky Warden. Komm. Also der Ricky, der muss es einfach ins Crucible schaffen. Jack Lisowski, Ricky Warden hätte aber auch irgendwie so einen richtig coolen Vibe für einen Judgment Day.
Voll. Ich meine, andererseits, da würde dann die Konferenz wahrscheinlich ständig draufkleben. Aber ja, also.
Ja, stimmt.
Ja, aber also, so mein Herz möchte eigentlich Zach Jurity. Na, ich meine, dann würde aber, also dann würde mein Herz wieder brechen für die Jack Lisowski-Fans. Und deswegen tippe ich jetzt auf den Jack Lisowski, aber so. Ah, mit einem halben Herz mindestens, Zach Jurity.
Naja, erste Runde dann gegen Judd Trump. Naja, okay, wir
gucken. Vor allem auch, weil ich meine, weil das wird dann wieder bei Aufsport so nett ausgesprochen als der Zach Jurity. Das ist ja unser Italiener eigentlich.
Gut, Juan Cijin und Jack Jurity im Crucible. Bis dahin ist es ein weiter Weg und ein weiter Weg ist es auch für Flo Nüssle, der nämlich im nächsten 16. ist und deswegen brauchen wir über dieses 16. eigentlich auch gar nicht reden, ne? Klare Sache, Flo. Ab ins Crucible. Obwohl, dieses Jahr schon.
Ja, Christian, natürlich. Also erstmal kommt nämlich im ersten Match die Revanche gegen Dwayne Jones. Wir erinnern uns, letztes Jahr, ne? und dann geht's weiter mit Mahal Long. Also den habe ich seit 6 Jahren nicht mehr gesehen. Also das sollte machbar sein. Dann haben wir Hossein Wafai. Hossein Wafai ist natürlich jemand, den kann man auch, also wenn der Flo das schafft, dem so richtig auf die Nerven zu gehen, dann gewinnt der Flo das. Und dann haben wir am Schluss hier so die, ich meine, Wang Yichen auch wirklich richtig gut, hat ein gutes Auftaktmatch erwischt da, aber auch jemand, der wenig bisher gemacht hat, deswegen, Graeme Dodge, eigentlich muss man immer auf Graeme Dodge tippen, das geht eigentlich gar nicht anders,
genau.
Aber Robert Milkins, der letztes Jahr noch gesetzt war, der müsste eigentlich auch mal wieder was tun, aber das sagen wir schon die ganze Saison. Deswegen, ja, natürlich mein Tipp auch ganz klar, Flo Nüssle. Also in dem leichten 16. da, also, das wird's. Und dann nämlich die Auslosung gegen Karen Wilson.
Oh, das wär's, ja. Ja, aber, also realistischerweise, mein Tipp geht zu Graeme Dodd. Muss ich so sagen, weil Robert Mickens, der hat ja wirklich nichts gerissen diese Saison. Also, schon sehr schwach, aber natürlich Daumen gedrückt für Flo. Und dann sind wir schon im nächsten 16. gehen schon rein in die ins zweite Viertel und sehen Tom Ford und Ben Woodaston. Und Tom Ford ist eigentlich auch so ein Spieler, den man eher unter den Top 16 erwartet hätte, nach dem, was er so in den letzten anderthalb Jahren geleistet hat. Aber auch der überzeugt gerade nicht ganz so. Und das ist irgendwie so ein Haudegen 16. Wenn ich mir da noch angucke, Mark Davis auch mit dabei, auch immer ganz gut für so eine Crucible-Qualifikation oder für so eine fast von der Main-Tour-Fleek-Sache, die dann durch einen merkwürdigen Zufall doch noch gekippt wird.
Ja, und dann haben wir noch so Ross Muir, ne? Also auch immer jemand, wo man sagt, ja, eigentlich müsste der auch mal ein Match gewinnen, dann tut das doch wieder nicht. Und ich meine, Ben Wollaston war halt Jahrzehnte nicht mehr im Crucible. Und das ist einfach, das hat er auch selbst im Interview dann neulich gesagt, das ist ein bisschen peinlich, er kann das auch gar nicht verstehen, jetzt wird es mal wirklich Zeit. Also, ich muss jetzt hier einfach den Ben Wollaston. Und war zugegeben
sehr konstant diese Saison.
Ja, ja, ja. Also, ich tippe den Ben Wollaston, weil sonst bin ich auch sauer. Ich meine, den will man jetzt auch einfach mal in Sheffield dann sehen. Aber es ist insgesamt, finde ich, ein sehr cooles 16. Tom Ford, ich meine, was erwartet man von Tom Ford? Also, wenn der auf Position 8 der Weltrangliste ist oder auf Position 87 der Weltrangliste, ich bin eigentlich nie überrascht, weil bei Tom Ford ist einfach alles möglich. aber jetzt gerade in jüngerer Vergangenheit, ja, also so richtig ging es nicht. Gleichzeitig hat er natürlich das wichtigste Turnier der Saison bisher gewonnen mit dem Shootout.
Ja, apropos Shootout, ne? Liam Graham, auch in diesem 16., von dem haben wir dann gar nichts mehr gehört danach. Okay, liegt zugegebenermaßen auch ein bisschen daran, dass sehr viele Turniere für die großen Spieler. Aber ja, wir werden es sehen. Mein Tipp, Tom Ford dann tatsächlich in diesem 16. Ich gehe da mal ganz klassisch ran. Und im nächsten hat man so sehr viel Potenzial für die niedriger platzierten Spieler. Und das sage ich jetzt mit bestem Respekt, aber das ist so eigentlich ein gemachtes 16. für entweder einen Durchmarsch von Ben Mertens oder von Zhao Shintong, finde ich.
Und trotzdem, Christian, sage ich Elliot Slesser. Na, ich meine, der ist, der macht das. Ich will nicht, dass der sich qualifiziert. Ich bin jetzt kein besonderer Fan, würde mich mehr über Ben Mertens oder auch über Marco Fu freuen. Aber ja. Elliot Slesser schon brutal gefährlich. Liu Haoqian, was machen wir mit dem?
Ha. Ja, der wird eine Runde früher einsteigen nächstes Jahr. Entschuldigung. Ja. Harte Sache, aber ja. Das ist auch so, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so ein Spieler, der den Anschluss verloren hat, was so den aufkommenden chinesischen Hype so ein bisschen angeht, ne? Also über Liu Haoqian, wir haben über so viele richtig gute und ja auch absolut zu Recht über richtig gute, viele, viele gute Chinesen gesprochen diese Saison, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Liu Haoqian da dabei war.
Irgendwie nicht, ne? Tja, tragisch. Aber das ist halt auch immer das Ding mit der Weltrangliste, ne? Wir haben halt doch auch immer so Karteileichen in den weiteren Runden, weil das Geld natürlich nicht nach einer Saison, sondern erst nach zweien wieder abgezogen wird.
Ja, also du, Elliot Slesser, ich sag tatsächlich, also das wird Zhao Shintong, also ich glaube, die ersten zwei Matches wird er keine Probleme haben und danach, ja, wir werden sehen. Mein Wunsch wäre...
Da hab ich gar keine Lust drauf.
Ja, naja, müssen wir uns dran gewöhnen, glaube ich. Also zumindest, wenn er so weiterspielt, wie er es auf der Amateur-Tour ja jetzt getan hat.
Hat er fantastisch gespielt, aber halt erst ab nächster Saison, bitte.
Aber Wunsch wäre natürlich auch eher Marco Fu, natürlich. Ich will ihn nicht von der Main-Tour runter haben und ich will, dass er im Crucible ist. Absolut. Übers nächste 16. brauchen wir eigentlich, glaube ich, auch nicht reden, oder? Können wir überspringen. Da sind keine wichtigen Spieler dabei.
Ich würde es wirklich so gerne überspringen, Christian, weil das ist natürlich jetzt wieder so ein Jahr, so gefühlt jedes zweite Jahr ist das ja der Fall, wo es bei David Grace um das Tour-Survival geht. Und er war schon mal im Crucible. Und er müsste da auch noch mal was tun, ne, in die Richtung. Es ist nicht leicht unbedingt, ne, mit Nopon Sainkam, der auch Snooker spielen kann. Dann aber Ryan Day, der kann wirklich ja immer mal einen schlechten Tag erwischt haben und so. Also ich bin eigentlich recht entspannt und deswegen tippe ich wirklich auf David Grace. Ich glaube, der packt das. Ich meine, denk mal an den Berliner David Grace, der klar gegen Judd Trump nicht gewonnen hat, aber der fantastisch gespielt hat.
Ja, schon erstes Match könnte sehr interessant werden, ne? Sunny Akani eventuell als Gegner. Sanderson Lam auch in diesem 16. Den habe ich auch das Gefühl, über den haben wir sehr oft geredet, so mit überraschenden Siegen diese Saison. Also hätte auch einfacher werden können.
Ja, ich hab, ja.
Ja,
Aber
ja.
es wird.
Es
Come on,
wird, aber.
David, der
Aber.
schafft das.
Also eigentlich, also ne, ich kann ja nicht anders als auf Ryan Day zu setzen, ne? Weil das ist ja der ist einfach, der ist doch immer dabei, oder? Also Ryan Day. Das.
Das war.
Also. Nächstes 16. Da sind wir wieder aus deutschsprachiger Sicht sehr gut unterwegs. Da haben wir nämlich auch jemanden, der um die Tourkarte kämpfen muss und es realistischerweise auch ins Crucible schaffen müsste. Alex Osenbacher. Auch der hat aus meiner Sicht nicht die schlechteste Auslosung erwischt, wenn man mal so realistisch ist.
Bitte?
Zwar, naja, komm, da sind sehr viele gute Namen dabei, aber so ein Chris Wakelin hat jetzt auch nicht die überragendsten Matches in den letzten Jahren gespielt. Also in den letzten Jahren schon, in den letzten Monaten. Sagen wir es so.
Also Chris Wakelin ist einfach mein Dauertipp fürs Crucible. Und ich meine, stell dir mal vor, ich meine, wer hat denn eine gute Judgment Day Auslosung in dem Sinne erwischt, ist ja wohl Martin O'Donnell. Weil
Ja, okay.
Farah Gajib und Beipart, also ja, das ist ein schönes Match. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht gewinnt. Dann kommt Jordan Brown. Ich weiß gar nicht, also ich habe den von meiner persönlichen Liste der Spieler eigentlich schon gestrichen, weil spielt der überhaupt noch? Und dann ist MOD, hat wirklich gute Chancen auf den Judgment Day. Meinst du, Alex Ursenbacher hat Lust, gegen Martin O'Donnell zu spielen? Also, ich meine, da treffen ja Welten aufeinander. Und das wäre, nachdem der Alex den Chris Wakelin beiseite geräumt hat. Also, ja, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr schwer. Aber das heißt ja nicht, dass wir ihm nicht die Daumen drücken. Also, ich lasse dir den Erzenbacher, ich nehme den Chris Wakelin.
Du weißt doch gar nicht, vielleicht hätte ich ja Xing Zi Hao gesagt. Naja, gut. Lassen wir das. Wir sind in der zweiten Hälfte angekommen und ich glaube, da können wir relativ schnell die ersten zwei 16. abarbeiten. Ne? Über Stuart Bingham und Joe O'Connor brauchen wir nicht reden. Die machen das beide.
Also bei Joe Connor bin ich bei dir, Stuart Bingham. Ich meine, irgendwie so statistisch gesehen habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt mal wieder einen chinesischen Spieler tippen, weil die waren doch alle so gut. Deswegen, ich bin jetzt bei Fan Jingyi, wobei eigentlich der war.
Du
Was mache ich
suchst dir von allen, die du jetzt hättest haben können, suchst du dir Fan Zhengyi aus?
Ja, ich stelle gerade fest, dass die ganzen chinesischen Spieler, auf die ich tippen wollen würde, die kommen erst noch. Also bin ich jetzt auch wieder ein bisschen beruhigt, dann gehe ich mit dir, Stuart Bingham und Joe O'Connor. Weil ich meine, also, dass sich jetzt Andrew Paget qualifiziert, glaube ich jetzt auch nicht. Aber Julian Boyko chillt dann noch, ne? Natürlich auch ohne Druck und so. Jamie Clark, Jackson Page, also der Joe Connor muss schon was auch zeigen. Aber ja, nee, Stuart und Joe.
Ja, ich habe gehofft, du ignorierst das. Ich befürchte auch, das wird nicht ganz so einfach. Auch für Stuart Bingham übrigens nicht, ne? Michael Holt, Oliver Lyons davor. Also ganz so ein Selbstläufer wird das auch nicht. Aber ja, und in den nächsten beiden 16. sind wir meiner Meinung nach dann schon eher bei den beiden Chinesen, die du dann gerne mal weiter haben würdest, nämlich Wuyisa. Und Xu Zi sind hier dann mal eben mit dabei. Aber auch Jimmy White ist im nächsten 16. vertreten. Also wenn der Durchmarsch kommen soll, dann hat er einen sehr weiten Weg.
Ja, aber auch einen möglichen. Also ich mache ich's denn? Ich tippe jetzt mal den Jimmy White. Ich tippe Jimmy White, Christian, für das große Märchen. Er arbeitet mit Peter Ebdon. Er hat seine Sauerstoffflasche dabei, wie die Pokerspieler in Vegas. Das klappt. Ich meine, Juicy unglaublich gut diese Saison, ne? Also.
Ich wollte gerade sagen, also du hättest jetzt hier Pang und Jü gehabt, ne? Also wären beides nicht die unrealistischsten Sachen gewesen.
Ja, aber Jimmy. Nein, also ich meine, realistischer Tipp ist UC, aber ich meine, Jimmy White darf man jetzt auch einfach mal wirklich als, als Joker haben, finde ich. Und Wuiza, ich möchte so gerne. Ich möchte so gerne, aber irgendwie bin ich dann doch bei Tipchai Onu. Weil Wuiza hat so viel verhauen dann auch auf den letzten Metern jetzt und das kann auch schief gehen, aber ich wünsche es ihm, dass er es schafft. Wen tippst du denn?
Also erstmal muss ich sagen, das ist für mich das Wohlfühl-16. Ganz klare Sache. Andrew Higginson dabei, den ich sehr gerne sehe. Matthew Stevens, der eigentlich auch ins Crucible gehört, wie der Teppich. Und dann Tapchai und Nuvisa. Also das wird für mich so ein bisschen das interessanteste 16. neben dem Joe O'Connor, was ich beobachten werde bei dieser Weltmeisterschaft. Realistischerweise ist es für mich Wu, aber mein Herz würde für den Sieger von Stevens und Nu gehen tatsächlich.
Okay, ja, bei mir ist umgekehrt.
Ja, gut. Ist doch schön. Haben wir was. Dann sind wir schon im letzten, meine Güte, im letzten Viertel angekommen. Und da sind wir bei David Gilbert. Eieiei, David Gilbert, auch so ein Sorgenkind irgendwie diese Saison. Und Anthony McGill, noch so ein Sorgenkind. Sorgenkinder, 16.
Na. Total. Ehrlicherweise Stuart Carrington auch. Also, ich glaube, Aaron Hill setzt sich da jetzt einfach mal durch. Wir brauchen ja irgendwo noch eine Überraschung und ich sehe die jetzt weder bei McGill noch bei Gilbert. Also, ich sage Aaron Hill.
Kailan Patel. Ganz klare Sache.
Okay.
Wer ist das nochmal?
Ja, bin ich mir jetzt auch unsicher.
Also, er muss ja irgendwas gewonnen haben. Mhm. Wahrscheinlich irgendein Asien-Q-Tour-Zeug oder irgendwie sowas. Mir sagt der Name gerade gar nichts. Das ist ja peinlich. Meine Güte.
Ja, da haben wir also Nachholbedarf.
Da haben wir Nachholbedarf.
Weil das ist ja auch eine sehr wichtige Tour, die Asien-Q-Tour und kein Zeug, Christian. Also da müssen wir nachsitzen, da werden wir uns informieren vor dem ersten Match.
Das machen wir. Und ja, tippweise, also ich bin bei McGill, muss ich sagen. Also ich würde es ihm gönnen nach dieser Saison. Gönnen ist ein ganz gutes Stichwort fürs nächste 16. Gönnt man Stephen Maguire einen Crucible-Auftritt?
Also ich glaube, da würden viele Leute sagen, ja, aber da ist auch noch Lei Pei Fan.
Und Ken Doherty.
Ach, und Ken Doherty, natürlich, da ganz hinten, ja.
Gao Yang, Gao Yang, oh, so ein Dark Horse vielleicht für, ja, dieses, ja, für dieses 16.
Wow. Liam Pullen auch. Richtig gut. Also ich meine, Liam Pullen gegen Gao Yang ist absoluter Kracher in der ersten Runde.
Naja.
Das wird schwer für den Steven. Aber der war auch schon gut unterwegs diese Saison.
Was sagen wir? David Lilly. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen jetzt.
Ja, genau. Ja. Nee, also ich gehe jetzt ja mal, ich gehe mit Gao Yang.
Ja, also wäre jetzt, es ist nicht abwegig, finde ich tatsächlich. Also Tianping Fei auch so irgendwie, auch so ein Spieler, der das packen könnte. Ich nehme Lei Pei Fan. So, nächstes 16. sind wir bei Anthony Hamilton, Matthew Sell, Jimmy Robertson, Mikal Šubašić in diesem, Mikal Šubašić gegen Dean Young. Oh, auch was für ein Match für die erste Runde schon, oder? Bulcu Reves gegen Stephen Haworth, auch genial. Boah, das ist ein, da sind Kracher-Matches mit dabei.
Das ist richtig, irgendwie so lauter Kracher-Matches, Leute, die wieder auferstehen wollen, wie Jimmy Robertson, und dann ist da noch irgendwie Matthew Selt. Und ich irgendwie, also ich möchte gerne irgendjemanden außer Matthew Selt im Crucible sehen. Sonst bin ich eigentlich bei allen dabei. Also ich meine, wie cool wäre es mit 14 im Crucible zu sein? Stephen Haworth für Snooker Pro natürlich auch absolut toll. Wulchu Revis, ich meine, von dem wollen wir auch noch mal ein bisschen mehr sehen. Also mein Tipp ist, oder sagen wir mal, mein Herzenstipp ist alle außer Matthew Selt. Der realistische Tipp ist leider Matthew Selt.
Ja, und apropos realistischer Tipp, ne? Im nächsten 16. hat man auch wieder so einen, der absolut realistische Tipp wäre. Und dann war eigentlich auch ein paar, denen man es gönnen würde. Bei Yulu ist hier mit dabei. Liam Highfield als Auftaktgegner, auch Mink, also aus Frauensicht ein sehr gutes 16. Oder sehr interessantes vor allem. Heguo Qiang auch mit dabei. Boah, Scott Donaldson am Judgment Day, eventuell Scott Donaldson gegen Ali Carter wäre auch ein geniales Match. Ja, aber realistischerweise eine klare Sache für Effie Byrne.
Ja, genau. Nein, ich meine, Ali Carter hat schon wirklich eine Bombensaison gespielt. Ich tippe jetzt trotzdem auf Scott Donaldson. Ich kann mich nicht dazu bringen, auf Ali Carter zu tippen. Das tut mir leid. Scott Donaldson, ich meine, das wird auch mal Zeit jetzt hier. Komm mal, Scott.
Okay. Gut, und nochmal schnell, um es nachzuholen. Kailan Patel war beim WSF Junior der Finalist. WSF Junior Open, der Finalist. Also gegen Leon Crowley im Finale. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen.
Nee, genau, aber das Schöne ist, den kriegen wir jetzt auf dem Schirm durch die WM-Quali. Und genau dafür ist es ja da, für diese jungen Spieler. Und das ist doch toll. Und über die lange Distanz und den ganzen Wahnsinn mitzubekommen, dieser WM-Quali. Also ich finde das absolut wichtig und richtig, dass es diese Wildcards gibt. Und dem jungen Mann drücke ich jetzt besonders die Daumen.
Das werden wir tun. Ab heute geht's schon los. Bis 16.04. läuft das Ganze im English Institute of Sport in Sheffield. Und wir werden natürlich darüber berichten. Wahrscheinlich immer so nach jeder Runde grob. Geht ja so ein bisschen alles ineinander über. Aber ihr verpasst auf jeden Fall nichts, wenn ihr hier bei WSD, wenn ihr hier bei Total Clearance zuhört. Und damit, ja, war's das von uns für heute. John Higgins gewinnt die Tour Championship. Die WM-Quali geht los. Jetzt beginnt die heiße Phase der Saison. Bleibt dran bei Total Clearance.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.